Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Meldungen häufen sich. Überall geht es um Ebola. Und plötzlich scheint das Virus gar nicht mehr so weit weg. Was würde passieren, wenn ein infizierter Patient nach Deutschland kommt? Der folgende Beitrag soll exemplarisch zeigen, wie sich eine deutsche Klinik auf den Ernstfall vorbereitet. Behandlungszentren für Patienten mit Ebola-Virus-Infektion in Deutschland. Seit März 2014 hält der bislang weltweit größte und derzeit immer noch unkontrollierte Ebola-Ausbruch durch das Zaire-Ebola-Virus an und umfasst immer mehr Regionen Westafrikas. Nahezu täglich steigt die Zahl der Erkrankten und Todesfälle. Waren es Anfang August noch 1779 Erkrankungsfälle, so zeigt ein Blick auf die aktuellen Internetseiten der WHO für Ende September eine Erkrankungszahl von über 3600 bestätigten Ebola-Fällen. Nimmt man die wahrscheinlichen Fälle hinzu, so waren es sogar mehr als 6500 Erkrankte und über 3000 Tote. Die WHO erklärte Anfang August die aktuelle Ebola-Epidemie zu einer gesundheitlichen Notlage mit internationaler Tragweite. Eine Ausbreitung des Ebola-Fiebers im europäischen Raum ist unwahrscheinlich. Allerdings sind importierte Einzelfälle aufgrund der mit 21 Tagen recht langen Inkubationszeit möglich. Um diesem Risiko entgegenzutreten und um Patienten mit einer hochinfektiösen Erkrankung angemessen behandeln zu können, gibt es seit 2003 in Deutschland ein nationales Konzept. Ein Netzwerk aus 9 spezialisierten Behandlungszentren hat sich in Zusammenarbeit mit dem Robert-Koch-Institut und den jeweiligen Kompetenzzentren, meist die zuständigen Landesgesundheitsämter, zum ständigen Arbeitskreis der Kompetenz- und Behandlungszentren für hochkontagiöse und lebensbedrohliche Erkrankungen zusammengeschlossen. Im Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart, einem der Behandlungszentren, erfolgt die Isolierung von Patienten mit hochkontagiösen und lebensbedrohlichen Erkrankungen in der Hochinfektionsstation nach dem Barrier-Care-Prinzip. Das heißt, es gibt eine speziell konzipierte, technisch eigenständige Station. Sie verfügt neben einem normalen Zugang innerhalb der Klinik auch über einen separaten Zugang durch einen eigenen Außenfahrstuhl. Dort gibt es weder Patienten- noch Publikumsverkehr. In dieser Isolierstation gibt es 2 Sonderisolierzimmer, eines für einen Erkrankten und ein Quarantänezimmer für eine Kontaktperson zur weiteren Beobachtung. Über speziell gesicherte Schleusentüren haben die Mitarbeiter Zugang in die Einheit. In der Mitarbeiterschleuse werden die Behandlungsteams angekleidet. Über eine Dekontaminationsdusche, über die auch das Ausschleusen aus der Einheit erfolgt, gelangen sie in den Beobachtungsraum. Hier wird die komplette Labordiagnostik der Einheit durchgeführt. Über diesen Material- und Laborraum besteht Zugang in die beiden Isolierzimmer. Ein spezielles, von der übrigen Abluft der Klinik getrenntes Belüftungssystem sorgt in den Räumen für 3 unterschiedliche Unterdruckstufen mit einem in Richtung Patientenzimmer ziehenden Luftstrom. Der niedrigste Druck liegt bei minus 45 Pascal. Die virussichere Abluft wird durch spezielle High-Efficiency Particulate Air, sogenannte HEPA-Filter, der EU-Norm 14 gewährleistet. Neben diesem separaten Belüftungssystem gibt es zusätzlich ein getrenntes Abwassersystem, bei dem potenzielle Erreger in Tanks hitzeinaktiviert werden. Abfälle aus der Einheit werden im Rahmen eines besonderen Abfallkonzeptes in doppelwandigen Abfallbehältern gelagert und über ein spezielles Entsorgungsunternehmen der Verbrennung zugeführt. Die komplette Diagnostik und Therapie, inklusive Röntgen, Sonographie, Beatmung und Dialyse, erfolgt mit gesonderten Gerätschaften in der Einheit, die bei Bestätigung einer hochkontagiösen und lebensbedrohlichen Erkrankung nach Abschluss der Therapie oder Tod des Patienten fachgerecht entsorgt und vernichtet werden. Insgesamt 4 ärztliche Koordinatoren kümmern sich um die Schulung der ärztlichen Mitarbeiter. Gemeinsam mit Pflegekoordinatoren erfolgt die Organisation der Sonderisolierstation. Alle Mitarbeiter im Team müssen die betriebsärztlich überwachten Arbeitsschutzuntersuchungen nach G26 und G42 nachweisen und regelmäßig auffrischen. Ebenso müssen entsprechend den potenziellen Risiken alle erforderlichen Schutzimpfungen durchgeführt und aufgefrischt sein. Regelmäßige praktische Übungen aller Mitarbeiter, mindestens alle 3 Monate, sorgen für die ständige Einsatzbereitschaft der Einheit. Neben den Personalschulungen gibt es auch regelmäßige technische Tests der Station, bei denen ein Hochfahren simuliert wird, um zu überprüfen, ob die notwendigen Druckniveaus der einzelnen Zimmer korrekt eingehalten werden. Der Aufwand zur Gewährleistung der Einsatzbereitschaft ist sehr kosten- und personalintensiv und erfordert auch von den einzelnen Mitarbeitern ein hohes Maß an persönlichem Engagement und Interesse neben dem arbeitsintensiven Klinikalltag. Außerhalb des Sonderisolierbereiches gibt es noch Aufbereitungsräume und einen Stützpunkt. Im Stützpunkt sitzt immer ein ärztlicher Koordinator, der das Bindeglied zwischen der Einheit und der Außenwelt darstellt. Dieser ständig anwesende Koordinator steht in dauerhafter Sprechverbindung mit den Teams in der Einheit, überwacht die Druckniveaus der Einheit, sorgt dafür, dass die Mitarbeiter regelmäßig alle 4 Stunden ausgetauscht werden und ist Ansprechpartner für Probleme und für die Kommunikation nach außen. Zusätzlich besteht über Überwachungskameras die Möglichkeit zur visuellen Kontrolle der Geschehnisse in der Einheit. Neben dem ärztlichen Koordinator und dem Team in der Einheit gibt es noch zwei weitere, ebenfalls entsprechend geschulte Pflegekräfte, die die einzuschleusenden Mitarbeiter ankleiden, Material für die Einheit besorgen und auch für die Aufbereitung der Schutzausrüstung zuständig sind. Grundsätzlich verstehen sich die Ärzte und Pflegekräfte der Sonderisolierstation als eng zusammenarbeitendes Team ohne strikte Aufgabentrennung. Jeder hilft jedem. Denn nur so ist ein ruhiges und gefahrloses Arbeiten möglich. Die Teams in der Einheit bestehen immer aus einem erfahrenen Arzt und zwei Pflegekräften. Diese Teams sind für 4 Stunden in der Einheit und werden dann ausgeschleust und gegen neue Mitarbeiter ausgetauscht. Die ärztlichen Koordinatoren wechseln alle 12 Stunden. Allein durch diese vorgegebenen Zeiten lässt sich leicht erkennen, wie hoch der Personalbedarf einer solchen Einheit ist, insbesondere wenn sich ein Ebola-Verdacht bestätigen sollte und der Patient längere Zeit in der Einheit verweilt. Derzeit sind im Team der Sonderisolierstation des Robert-Bosch-Krankenhauses in Stuttgart 22 ärztliche Mitarbeiter und 4 Koordinatoren. Pro 24-Stunden-Schicht werden 4 Ärzte und 2 Koordinatoren benötigt. Hochgerechnet für eine Woche bedeutet dies einen Bedarf von mindestens 10 Ärzten. Am 26. Oktober 2013 wurde am Robert-Bosch-Krankenhaus der Ernstfall simuliert, bei der die im Vorfeld festgelegten Abläufe in Baden-Württemberg und die Kommunikation aller Beteiligten unter Echtzeitbedingungen überprüft wurden. Dabei wurde folgendes Szenario angenommen. Ein 20-jähriger Mann kehrt nach 3-wöchigem beruflichem Aufenthalt vom 29.09. bis 19.10.2013 aus Nigeria zurück. Dieser ist dort im Auftrag einer Medizintechnikfirma aus Baden-Württemberg mit der Installation und Wartung von Laborgeräten für den Blutspendedienst eines Krankenhauses tätig gewesen. Der Patient klagt seit dem 20.10.2013 über Übelkeit und Kopfschmerzen und seit dem 23.10. über Halsschmerzen. Zusätzlich fühlt er sich abgeschlagen und stellt eine Temperaturerhöhung auf 38,5 Grad fest. Am 25.10. erfolgt eine ambulante Vorstellung beim Hausarzt. Unter der Verdachtsdiagnose eines grippalen Infektes wird der Patient mit Antipyretika behandelt. Am 26.10. um 6 Uhr fordert der Patient den hausärztlichen Notdienst an. Dieser stellt bei dem Patienten Fieber mit 39,5 Grad, Ulzerationen der Rachenschleimhaut, kolikartige Bauchschmerzen und druckdolente Lymphknoten im Halsbereich fest. Weiter berichtet der Patient dem hausärztlichen Notdienst, dass während seiner Tätigkeit in Nigeria in dem Krankenhaus 3 Lassa-Fieber-Verdachtsfälle aufgetreten sind. Der Patient zeigt sich zunehmend beunruhigt. Aufgrund der Symptomatik bzw. der Reiseanamnese hält der hausärztliche Notdienst eine Lassa-Fieber-Infektion für möglich. Zur weiteren Abklärung und Versorgung kontaktiert der ärztliche Notdienst daher vorsorglich um 6.50 Uhr die Rettungsleitstelle Stuttgart. Um 7 Uhr informiert die integrierte Rettungsleitstelle Stuttgart das Landesgesundheitsamt in Stuttgart. Das Gesundheitsamt stellt die Indikation zur Unterbringung des Patienten in der Sonderisolierstation am Robert-Bosch-Krankenhaus und informiert den diensthabenden Koordinator. Dieser bespricht die Situation mit dem Kollegen des Landesgesundheitsamtes und informiert die diensthabende Pflegekoordinatorin. Alle weiteren nun folgenden Schritte des Alarmplans sind dezidiert in einem ausführlichen Handbuch festgeschrieben. Zunächst muss die sonst als internistische Intermediate-Care-Station genutzte Sonderisolierstation vom diensthabenden Internisten geräumt und alle Patienten müssen verlegt werden. Allein dies bedarf eines nicht unerheblichen Zeitvorlaufes, da es sich um überwachungspflichtige Patienten handelt. Der technische Dienst des Robert-Bosch-Krankenhaus kümmert sich um die technische Inbetriebnahme der Station und Vorbereitung des Patiententransportweges über den Wirtschaftshof, den Außenaufzug über den Balkon der Sonderisolierstation direkt in das Patientenzimmer. Für den Transport wird der Patient vom Rettungsdienst in einen speziellen Anzug eingehüllt. Anhand von Checklisten und in enger Absprache zwischen ärztlichem und pflegerischem Koordinator erfolgt die Vorbereitung der Station. Erst wenn alle Voraussetzungen für die Aufnahme des Patienten geschaffen sind, wird der Rettungsdienst mit einem speziellen Infektionstransportfahrzeug mit dem Transport beauftragt. Die weitere Versorgung in der Einheit erfolgt nach den klinischen Bedürfnissen des Patienten. Nach Aufnahme des Patienten wird zunächst ein Basislabor und eine Malaria-Diagnostik durchgeführt. Lediglich eine Blutprobe zur speziellen Virusdiagnostik verlässt in speziellem Transportbehälter mit dafür geeignetem Kurier die Einheit. Nach 48 Stunden kann spätestens Entwarnung gegeben werden. Oder weitere Mitarbeiter können für die nächsten Tage in der Sonderisoliereinheit eingeplant werden. Das war der DMW-Podcast für diese Woche. Der Autor war Dr. Markus Escher aus Stuttgart. Mehr Informationen zu diesem Thema und weitere spannende Beiträge finden Sie wie immer in der aktuellen DMW oder unter www.thieme.de/dmw. Wir freuen uns, Sie auch beim nächsten Podcast wieder begrüßen zu dürfen. Einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ihre DMW-Redaktion.